Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
So, I just went for a test and we'll see what happens. I mean, who knows?
Ja, passiert ist, dass der Test positiv war. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Freitag. US-Präsident Donald Trump und die First Lady Melania Trump sind also positiv auf das Coronavirus getestet worden, zeigen angeblich leichte Symptome von Covid-19. Ein Präsident also, der die Gefahr des Virus runtergespielt hat, ist angeblich selbst infiziert.
Insofern gibt es da sehr große Fragen, die sich alle stellen, nicht nur die Demokraten, ob jetzt wirklich mit der nötigen Transparenz auch über diese Krankheit von Donald Trump geredet wird aus dem Weißen Haus.
Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington. Wir sprechen mit ihr darüber, was passiert denn jetzt eigentlich im Weißen Haus und in der US-Politik kurz vor der Wahl. Und wie läuft eigentlich so eine Behandlung von Covid-19 mittlerweile ab bei Menschen, die, sagen wir mal, größere finanzielle Möglichkeiten haben?
Wenn man unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten hat, wird das hier in diesem Fall auch überhaupt nicht helfen. In diesem Fall ist Herr Trump so wie jeder andere Bürger in den USA oder jeder andere betroffene Mensch in der Welt.
Mit der Infektiologin Clara Lehmann von der Uniklinik Köln. Da klären wir außerdem, wie weit man momentan ist, wie gut Covid-19 heute behandelt werden kann. Außerdem schauen wir uns an, ob das denn eigentlich angemessen ist, Bauzäune und einen Wachdienst in Emstetten vor zwei Mehrfamilienhäuser zu stellen und zu kontrollieren, ob sich alle denn auch an die Quarantänevorschriften halten.
Und da ja die Stadt hinter dieser Maßnahme steht, könnte man die Stadt halt auch auf Unterlassung in Anspruch nehmen.
Rechtsanwalt Udo Vetter mit dieser Einschätzung. Und wie nehmen alle, die nach 1990 geboren wurden, eigentlich Deutschland wahr? Immer noch geteilt in Ost und West oder als Einheit? Auch das klären wir in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist die Nachricht des Tages. POTUS und FLOTUS sind Corona-positiv, also der Präsident und die First Lady der United States. Dieser Zeitpunkt ist nun mal sehr heikel, denn morgen in einem Monat ist Tag der Präsidentschaftswahl. Wie geht's jetzt politisch weiter in den USA? Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin in Washington, mit Doris Simon. Doris, Donald Trump und die First Lady also erstmal in Quarantäne im Weißen Haus. Kann man von dort aus so weiter Politik machen?
Ich glaube, Donald Trump glaubt das. Und er setzt alles dran, dass es die Amerikaner auch glauben und die ganze Welt eigentlich. Sein Stabschef ist vor einer Stunde vor die Kameras getreten, übrigens auch ohne Maske, und hat gesagt, bevor er überhaupt auf den Präsidenten zu sprechen kam, die Arbeitslosenzahlen seien super. Das ist nur eingeschränkt der Fall, und hat dann gesagt, dem Präsidenten gehe es relativ gut, er hätte nur milde Symptome, er sei voller Energie, und die erste Frage, die er gestellt bekommen hätte, eher der Stabschef vom Präsidenten sei, wie es denn der Wirtschaft gehe. Die Botschaft ganz klar: Business as usual, der Präsident arbeitet, der Vizepräsident, der negativ getestet ist, der arbeitet auch von zu Hause. Ja, und das Weiße Haus versucht irgendwie herauszukriegen, wer jetzt eigentlich wann, wo, wen, wie angesteckt hat, weil das es nur bei Trump und seiner Beraterin Hope Hicks gibt, deren Fall ja als erster bekannt wurde, dass es nur dabei bleibt, das glaubt kein Mensch.
Was würde denn theoretisch passieren, wenn nicht nur Trump positiv wäre, sondern auch Mike Pence, sein Vize?
Es gibt da in der amerikanischen Verfassung nichts Festgeschriebenes, aber es gibt einen Zusatzartikel, das 25. Amendment. Und das legt fest, für solche Fälle zum Beispiel, dass ein Präsident sich operieren lassen muss. Ganz normale Dinge. Mhm. Ist ja auch schon in der Vergangenheit vorgekommen, zum Beispiel bei George W. Bush. Der wird das dann schriftlich festhalten an den Sprecher des Repräsentantenhauses und des Senats, wird aufschreiben, ich kann jetzt für eine bestimmte Zeit erstmal nicht mehr meine Amtsgeschäfte als Präsident weiterführen. Und dann kommt normalerweise der Vizepräsident ins Spiel, der übernimmt das dann. Und wenn der Präsident dann wieder fit ist, meldet er sich schriftlich zurück und sagt, ich kann jetzt wieder, und dann macht das auch wieder. Das ist der normale Weg. Du hast gefragt, was passiert, wenn Mike Pence nun doch auch noch positiv wäre. Mhm. Ja, das ist sozusagen der Albtraum aller Republikaner. Dann wäre nämlich nach der Verfassung die Sprecherin des Repräsentantenhauses an der Reihe. Nancy Pelosi, 80-jährige Demokratin, ein Hassobjekt von Donald Trump. Wirklich eine ganz schlimme Vorstellung für alle Republikaner. Und ich gehe davon aus, da wird bis zum letzten Atemzug im Weißen Haus regiert, bevor man sowas passieren lässt.
Wie reagieren denn die Demokraten auf diese Nachricht heute und den Corona-Positiv-Test bei der First Lady und dem Präsidenten?
Die Demokraten haben ja, was das Coronavirus angeht, eine ganz andere Haltung als die meisten Republikaner. Von Anfang an gesagt, eben das ist eine ganz gefährliche Sache, das müsste anders gemanagt werden. Das ist ja die Kernbotschaft auch von Joe Biden, dem demokratischen Herausforderer. Und der hat heute Morgen gleich, als er übrigens aus den Medien, nicht vom Weißen Haus erfahren hat, dass Donald Trump und seine Frau krank sind, getweetet, dass er ihnen beiden ganz schnelle Genesung wünscht und dass er für beide betet, wie auch seine Frau. Das hat auch Nancy Pelosi getan, die demokratische Führerin im Repräsentantenhaus. Dieses Beten, das ist hier in den USA was ganz Übliches. Das ist nicht so pathetisch, wie es in Deutschland klingt.
Doris, eine Frage, die sich Demokraten stellen, ist ja, stimmt das denn eigentlich alles so mit der Coronavirus-Infektion bei Donald Trump?
Und nicht nur die Demokraten, die sich Menschen überhaupt stellen. Stimmt das eigentlich, was jetzt aus dem Weißen Haus zu hören ist, bis aufs Letzte? Auch der Arzt des Weißen Hauses hat gesagt, dass Trump nur milde Symptome hätte. Aber Trump mag ja, wie wir wissen, nicht schwach dastehen. Und in Sachen Corona hat er von Anfang an die Pandemie runtergespielt. Insofern gibt es da sehr große Fragen, die sich alle stellen, nicht nur die Demokraten, ob jetzt wirklich mit der nötigen Transparenz auch über diese Krankheit von Donald Trump geredet wird aus dem Weißen Haus.
Also viele Spekulationen sind da im Umlauf. Wie werden denn jetzt konkret die nächsten Tage aussehen? Ich meine, es ist Wahlkampf in 13 Tagen. Gibt es eigentlich das nächste TV-Duell? Wird das virtuell ablaufen?
Das weiß im Augenblick keiner. Es heißt zwar aus dem Weißen Haus, der Präsident werde erstmal jetzt eine Quarantäne einhalten. Die ist normalerweise, wenn man asymptomatisch ist, 10 Tage, sonst 14 Tage. Wie es danach weitergeht, darüber kann man nur spekulieren. Ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen, dass Trump dann nicht wieder, wenn es ihm einigermaßen gut geht, zu dem zurückkehrt, was er eigentlich aus seiner Sicht am besten macht. Wahlkampfauftritte, Fundraiser, seine Anhänger wollen das, er mag das. Das ist deswegen nur schwer vorstellbar. Was weitere TV-Duelle zum Beispiel angeht, da hat er schon in der Vergangenheit, also gestern gesagt, wenn da die Regeln geändert werden, was man sich ja nach dem letzten Brüllduell da überlegt hatte, dann würde er sowieso nicht mehr mitmachen. Keine Ahnung, wie sich das weiterentwickelt.
Einschätzung von unserer Korrespondentin aus Washington, von Doris Simon. Melania und Donald Trump also Corona-positiv.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er hat's auch schon gehabt und wünscht Melania und Donald Trump deshalb gute Genesung.
Well, obviously, I think we all want to send our best wishes to the President and the First Lady, and I've done that this morning, as you can imagine. And I'm sure that they'll both stage a very strong recovery.
Ja, der britische Premier Boris Johnson, und bei Johnson hörte man ja damals auch, dass er mit Covid-19 stark zu kämpfen hatte. Bei Melania und Donald, da sollen es bisher nur leichte Symptome sein. Machen wir es mal ganz konkret. Clara Lehmann, Infektiologin an der Uniklinik Köln. Was würden Sie denn einem 74-jährigen männlichen Patienten mit stressigem Job und leichtem Übergewicht raten?
Ich würde ihm raten, sofern er jetzt nicht zu starke Beschwerden hat, also eher so milde, moderate Beschwerden hat, würde ich sagen, dass er sich schonen soll, dass er zu Hause bleiben soll, ins Bett legen soll, aufs Sofa legen, Tee trinken. Also eigentlich keine besondere spezifische Therapie, sondern einfach so mit Hausmittelchen sich gut versorgen lassen und sich einfach so ein bisschen schonen, damit der Körper möglichst zügig ja mit dieser Infektion zurechtkommt.
Wenn man noch keine Symptome zeigt oder nur sehr schwache, gibt es denn neben der Ruhe und dem Schonen, das Sie ansprechen, noch irgendwas, um sich, sagen wir mal, ein bisschen fit zu halten oder zumindest gesund zu halten?
Es gibt nichts Spezifisches. Das Übliche ist natürlich, ne, zum Beispiel, dass man versucht, sich gesund zu ernähren, das machen, was der Körper einem signalisiert. Und wenn ein Herr Trump eben ganz milde, moderate Symptome hat, gibt es keine spezifische Therapie. Es ist nur eine rein symptomatische Therapie und alles, was man zusätzlich macht, ist dann halt, da fühlt er sich vielleicht ganz gut, aber das ist jetzt keine kausale Therapie. Das gibt es eben nicht. Und da ist auch, wenn man unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten hat, wird das hier in diesem Fall auch überhaupt nicht helfen.
Was ist, wenn man ein bisschen Symptome zeigt oder sagen wir so schon stärkere Covid-19-Symptome hat?
Ja, also da sollte man, wenn man merkt, man ist schon sehr schwach und man hat Atembeschwerden, sollte man wirklich zügig dann auch ins Krankenhaus gehen. Da wird man dann zum Beispiel schauen, wie viel Sauerstoff man im Blut hat. Also ob die Oxygenierung des Körpers durch die Lunge auch ausreichend ist oder ob man Unterstützung braucht durch zusätzlichen Sauerstoff. Da wird ein Bild gemacht, eine CT-Untersuchung von der Lunge, um zu schauen, wie weit ausgeprägt ist diese Infektion, diese Inflammation der Lunge. Mhm. Das schaut man sich an und man schaut sich dann zum Beispiel auch im Blut an, gibt es noch weitere Infektionen, die sich vielleicht noch da drauf gesetzt haben. Das passiert ja auch nicht selten, dass zusätzlich zu dieser Virusinfektion sich zum Beispiel ein Bakterium dann da drauf setzt. Mhm. Und das würde man dann auch behandeln. Also das schaut man sich dann im Krankenhaus an. Und dann gibt es mittlerweile eben einige Kriterien, wo man sich dann dafür entscheidet, zum Beispiel dieses Remdesivir, das ist ein Medikament, was ja erst kürzlich zugelassen worden ist, eben bei schwerem Verlauf von Covid, was den Krankheitsverlauf etwas verkürzt. Oder zum Beispiel auch zusätzlich das Dexamethason, das ist ein etwas stärkeres Cortison-Derivat, das setzt man dann auch ein, um diese allgemeine Entzündungsreaktion, die im Rahmen der Covid-19-Erkrankung sehr, sehr stark ist, um die eben zu reduzieren. Das sind so zwei Werkzeuge, die man hat, wenn man schon einen etwas schwereren Verlauf hat. Und von diesen beiden Werkzeugen weiß man auch, dass es auch wirklich auch wirkt.
Was passiert denn eigentlich, wenn das Krankheitsbild akut ist?
Dann muss der Patient dann auch, wie wir sagen, intubiert werden und beatmet werden. Also der muss dann wirklich auch zusätzlich an die Beatmungsmaschine gebracht werden. Mhm. Und da versucht man dann eben auch viel, viel Sauerstoff dann da über diese Beatmungsmaschine da in die Lunge und in den Körper zu bringen. Und dann gibt es so individuelle Versuche, zum Beispiel mit diesem Plasma von Genesenen. Also man nutzt die Antikörper von Patienten, die nach einer Covid-19-Erkrankung wieder gesund sind. Dieses Plasma, diese Antikörper hat man herausgefiltert und das verabreicht man dann zum Beispiel sehr kranken Menschen. Damit versucht man, diese Menschen eben zu unterstützen in ihrem Abwehrprozess. Da gibt es aber auch keine Ergebnisse, ob es wirklich was bringt. Und wenn es was bringt, möglicherweise ist auch die Frage, zu welchem Krankheitsstadium ist es sinnvoller, diese Plasma von Genesenen einzusetzen. Also das sind noch viele, viele Fragen, die offen sind. Und da gibt es eben noch keine einheitlichen internationalen Empfehlungen.
Clara Lehmann, Infektiologin an der Uniklinik Köln, über den Stand der Behandlung bei der Krankheit Covid-19.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Präsident hin oder her, wer wegen einer Corona-Infektion unter Quarantäne steht, der muss nun mal zu Hause bleiben. Und das gilt dann auch in der Regel für die Familienmitglieder, die im gleichen Haushalt wohnen. Was aber, wenn die Leute sich nicht dran halten und einfach weiterhin rausgehen? Die Stadt Emstetten in Nordrhein-Westfalen geht jetzt gerade gegen solche mutmaßlichen Quarantänebrecher vor. Und zwar ziemlich rigide mit Absperrgittern rund um die betroffenen Häuser und auch einem privaten Sicherheitsdienst, der die Häuser beobachtet und die Bewohner auch und die dann notfalls auch anspricht und sagt, warum sind sie eigentlich hier rausgegangen? Ist das unangemessen oder eine notwendige Maßnahme? Johannes Döbbel aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut für uns. Lass mal klären, wer steht da in Emstetten überhaupt unter Quarantäne?
Das sind Leiharbeiter aus Bulgarien und deren Familien. Insgesamt über 400 Personen, die im Moment unter Quarantäne stehen. Die Leiharbeiter arbeiten in einem Betrieb da in der Nähe, der geschlachtete Puten zerlegt. Nach Angaben des Kreises Steinfurt, zu dem Emstetten gehört, haben sich die Arbeiter aber nicht in diesem Betrieb angesteckt, sondern auf einer privaten Feier, auf der einige der Arbeiter gewesen waren.
Und wo wohnen die Menschen? In so Sammelunterkünften, wie wir sie auch schon in anderen Fleischbetrieben kennengelernt haben?
Nee, in diesem Fall nicht. Also die Stadt Emstetten sagt, die Arbeiter, die dort in Emstetten wohnen, die wohnen in einzelnen Privatwohnungen. Und diese Wohnungen sind aber großteils in zwei Häusern zu finden, also alles zusammen. Und laut dem Bürgermeister von Emstetten, Georg Mönekes, haben die Familien aus den einzelnen Wohnungen auch viel Kontakt untereinander und begegnen sich da häufig.
So, und nachdem klar war, dass einige der Bewohner infiziert sind, mussten dann auch die Familienmitglieder in Quarantäne?
Ja, also diese Quarantäneverfügung wurde den Bewohnern dann auch in ihrer Landessprache, also auf Bulgarisch, zugestellt. Aber trotzdem sollen sich dann einige nicht daran gehalten haben, sagt Bürgermeister Mönekes.
Wir haben dann Anfang der Woche aus verschiedenen Quellen Hinweise bekommen, dass in diesen Häusern und aus diesen Häusern ein ständiges Hin und Her kommen und gehen ist.
Diese Quellen, das waren zum Beispiel Nachbarn oder auch die Mitarbeiter einer Baufirma, die da in der Nähe tätig war, die eben gesehen haben wollen, wie mehrere Menschen aus diesen Häusern dann aus- und eingegangen sind. Und so ein Quarantänebruch, der ist ja mindestens eine Ordnungswidrigkeit, also definitiv nicht erlaubt.
Was hat die Stadt dann genau gemacht?
Die hat erstmal solche Absperrgitter vor den Eingängen zu den Häusern aufgestellt. Die waren jetzt aber nicht irgendwie fest montiert, betont die Stadt, sondern die lassen sich auch so zur Seite räumen. Also man kommt da schon noch dran vorbei. Das soll aber signalisieren, dass hier niemand rein oder raus soll aus diesem Haus. Weil dann aber laut Stadt trotzdem noch Menschen ein- und ausgegangen sind, hat man dann zusätzlich noch einen privaten Sicherheitsdienst engagiert. Das sind jeweils zwei Leute pro Haus, also zwei Securities, die von morgens bis abends das Haus und deren Bewohner beobachten und auch kontrollieren sollen.
Die haben aber nur die Aufgabe, das zu kontrollieren, die Leute anzusprechen, unter Umständen dann, wenn Personalien freiwillig herausgegeben werden, auch mit unserer Ordnungsbehörde Kontakt aufzunehmen. Sind die wirklich unter Quarantäne? Oder es gibt ja den einen oder anderen Fall, die nicht unter Quarantäne sind.
Wenn sich herausstellt, dass jemand unter Quarantäne steht und trotzdem das Haus verlassen will, dann sollen diese privaten Sicherheitsleute die Polizei rufen. Und das sollen sie auch tun, wenn jemand seinen Ausweis eben nicht freiwillig zeigen oder nicht seinen Namen nennen möchte und dann zugleich aber das Haus verlassen will.
Ist das denn erlaubt? Also dürfen diese privaten Securities das? Das ist ja nun mal nicht die Polizei.
Ja, also Bürgermeister Mönickes sagt, das sei juristisch einwandfrei, weil das Ausweis herausgeben ja auf freiwilliger Basis stattfinde und alles andere soll dann ja eben die Polizei übernehmen in Emstetten. Ich habe darüber aber auch mit dem Rechtsanwalt Udo Vetter gesprochen. Der kommt zu einer anderen Einschätzung und sieht das deutlich kritischer.
Natürlich darf auch ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes dich ansprechen und sie können dazu sagen, ich möchte gerne meine Ruhe haben, lass mich in Ruhe. Ja, das geht. Aber die andere Frage ist natürlich, ob diese Dauerbeobachtung sozusagen einfach als solche nicht dann in das allgemeine Persönlichkeitsrecht eingreift. Ja? Und da ja die Stadt hinter dieser Maßnahme steht, könnte man die Stadt halt auch auf Unterlassung in Anspruch nehmen.
Udo Vetter sagt, zur Freiheit gehöre eben auch das Nicht-Beobachtet-Werden. Vermieter zum Beispiel, die dürfen auch nicht einfach den Hauseingang ihres Hauses filmen, um zu gucken, wer da irgendwie ein- und ausgeht. Die Stadt Emstetten dagegen argumentiert, diese Maßnahme sei nach dem mutmaßlichen Quarantänebruch einfach notwendig zur Gefahrenabwehr, wie der Bürgermeister das nennt, also um eben zu verhindern, dass sich noch mehr Menschen mit Corona infizieren. Ist also alles in allem nicht ganz klar. Im Zweifel müsste wohl ein Gericht entscheiden, ob das jetzt rechtens ist oder nicht.
Die Stadt Emstetten in Nordrhein-Westfalen, sie lässt mehrere Familien, die unter Quarantäne stehen, von privaten Sicherheitsleuten beobachten und kontrollieren. An dieser Umsetzung gibt es durchaus Kritik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute an diesem Freitag gab es eine Aussprache im Bundestag zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit. Dieser Tag ist morgen unser Nationalfeiertag. Und das waren heute ganz schön viele emotionale Reden dort. Es gab wenig Zwischenrufe, es gab viel Applaus. Die CDU-Abgeordnete Yvonne Magwas hat erzählt, wie das für sie war damals als 10-Jährige. Da hat sie die Wiedervereinigung in Sachsen erlebt.
So viele große neue Chancen, Freiheit, Luft zum Atmen. Ich konnte im wiedervereinten Deutschland die prägenden Jahre meiner Schulbildung ideologiefrei erhalten. Und ich konnte studieren, was ich wollte.
Aber wie ist das eigentlich für die, die nach 1990 geboren wurden? Sagt man ja Nachwendekinder zu. Nehmen die eigentlich immer noch so eine Teilung in unserem Land wahr, in Ost und West? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat heute mit einigen gesprochen.
Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint.
Ich bin in Berlin-Pankow groß geworden, aber ich fühle mich nicht als Ostkind, sondern ich fühle mich als Berlinerin. Und in unserer Generation ist das überhaupt kein Thema mehr, West und Ost.
Sagt Franziska. Sie ist am 3. Oktober 1990 geboren.
Also hereinspaziert und mitgemacht. Ihr habt doch die Pionierbluse an oder wenigstens euer Halstuch umgebunden.
Ich identifiziere mich eher weniger als Ossi. Ich bin eher in diese Rolle reingeboren oder ich werde in diese Rolle gesteckt durch andere, die die Zeit noch kennen, die Deutschland noch als geteiltes Deutschland kennen.
Was haben Sie in dieser Nacht noch vor?
Ich möchte erstmal was rüber in meine alte Heimat.
Ja.
Ich habe meine Verwandtschaft angerufen, meine Freunde angerufen, die erwarten mich jetzt drüben. Mhm. Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden, das ist so ergreifen. Ich kann ja nicht anders, ja. Also ich bin fertig.
An dem Tag, an dem die Mauer gefallen ist, hatte meine Mutter beispielsweise ganz doll Migräne. Mein Vater hat es nicht weiter interessiert und sind dann, glaube ich, erst 3 oder 4 Tage später in den Westen gegangen, um sich mal ein bisschen umzugucken. Also große Euphorie ist nicht aufgekommen.
Für mich ist dieser Augenblick einer der glücklichsten in meinem Leben.
Im Leben der Westdeutschen spielt die Frage, ob jemand aus dem Osten oder Westen kommt, eine untergeordnete Rolle. Für die Ostdeutschen hingegen ist ihre Herkunft auch heute noch ein deutlich entscheidenderer Teil ihrer Identität, sagt Dr. Kai Unziger, Experte für gesellschaftlichen Zusammenhalt bei der Bertelsmann Stiftung, die Studie zur deutschen Einheit durchgeführt hat. Hier gaben 55% der Westdeutschen an, dass es keinen Unterschied mache, ob jemand aus Ost oder West käme. Das sehen allerdings nur 38% der BürgerInnen aus Ostdeutschland so. Luca ist 18 und in Berlin-Kreuzberg, also im Westen, geboren.
Also ich glaube, keiner meiner Freunde oder generell mein Freundeskreis unterhalten sich darüber, wo man herkommt. Also ich finde es auch für mich unvorstellbar, dass quasi Deutschland geteilt ist, weil ich bin damit aufgewachsen, dass ich überall hin kann. Aber mir vorzustellen, dass da eine Mauer ist, die bewacht wird von Soldaten, ist eigentlich Horrorszenario.
Ich glaube, dass es halt ein Alter ist, wo das vielleicht durch die Eltern noch so ein bisschen mitschwingt, aber eigentlich nicht mehr so präsent ist, zumindest bei den Leuten, die ich kenne. Es ist kein großes Thema gewesen.
Alle, die unter 30 sind und die ich in Berlin treffe, erzählen solche und ähnliche Erfahrungen.
Ich bin 24 Jahre alt. Also ich bin aufgewachsen in Ulm und dann bin ich später nach Berlin umgezogen für 3 Jahre und lebe tatsächlich jetzt aktuell in Dresden. Also in meiner Generation wird da, würde ich sagen, eher wenig mehr drüber geredet, weil die meisten das auch nicht mehr mitbekommen haben, dass noch die Grenze da war. Von den Eltern ist es aber immer noch im Kopf, würde ich sagen. Also man bekommt es von älteren Leuten immer noch zu hören. Gerade in Dresden wird es immer noch sehr thematisiert, dass die Leute sich teilweise ja, benachteiligt fühlen.
Von den ostdeutschen Befragten gaben in der Studie zur Einheit 83% an, in der Zeit nach der Wiedervereinigung unfair behandelt worden zu sein. Und rund 60% fühlen sich wie Bürger zweiter Klasse. Der Journalist Johannes Nichelmann hat für sein Buch Nachwendekinder viele junge Menschen seiner Generation, also unter 30-Jährige, interviewt und festgestellt, was auch die Studie an Zahlen belegt.
49% der ostdeutschen Familien sprechen eigentlich gar nicht über die Zeit in der DDR, wenn man von Anekdoten absieht. Also egal, ob jetzt in Bielefeld oder Bautzen sprechen Leute natürlich über den Sommerurlaub oder irgend sowas. Mhm. Aber über die wirklich wichtigen Fragen, so warum waren denn die Eltern in der SED oder warum haben sie an den Sozialismus geglaubt? Das sind alles Fragen, die in vielen Familien kaum bis gar nicht besprochen werden.
Das bestätigt auch die gebürtige Neuköllnerin Laura, 29. Ihre beste Freundin aus Schulzeiten kam aus Ost-Berlin, Laura eben aus dem Westen.
Bei uns ist es tatsächlich immer noch ein Thema. Zwischendurch, wenn wir uns dann mit den Eltern treffen, dann kommt es vielleicht noch so ein bisschen durch mit irgendwelchen vielleicht Worten oder irgendwelchen Habits, die man dann irgendwie ausübt. Da merkt man es dann, aber wir sprechen nicht direkt drüber.
Ökonomisch und wirtschaftlich sind Ost und West nach wie vor auch alles andere als eine Einheit. Johannes Nichelmann.
Strukturell gibt es natürlich immer noch große Unterschiede. Es gibt in den meisten Medienhäusern kaum Führungspersonen aus dem Osten. Das heißt, diese Perspektiven fehlen ganz klar in der Berichterstattung. Genauso ist es in der Politik. Der Berliner Senat hat gerade festgestellt, dass nur ein geringer Bruchteil der leitenden PolitikerInnen aus dem Osten kommen. Und so weiter und so weiter. Das spielt ökonomisch noch eine große Rolle. Also wir sind nach 30 Jahren immer noch nicht so, dass man sagen könnte, wir sind zusammengewachsen. Da ist noch eine ganze Menge Arbeit, die vor uns liegt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In der Vergangenheit, da sind ja immer wieder deutsche IS-Kämpfer von deutschen Gerichten verurteilt worden. Wie aber umgehen mit Familienangehörigen, mit Frauen zum Beispiel, die ihrem Ehemann ins IS-Gebiet gefolgt sind? Genau in so einem Fall ist heute vor dem Oberlandesgericht in Hamburg ein Urteil gefällt worden. Angeklagt war eine 36-jährige gebürtige Hamburgerin. Es ist die Witwe des früheren IS-Kämpfers Dennis Kuspert. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten dazu. Wie ist das Urteil ausgefallen?
Die Angeklagte ist zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau Mitglied beim IS in Syrien gewesen ist. Und daran gab es laut dem Sprecher des Oberlandesgerichts Hamburg, Kai Wanzen, auch keinen Zweifel.
Das kann man daran sehen, dass sie vom IS Geld entgegengenommen hat, dass sie ihre Kinder im Sinne des IS erzogen hat und dass sie auch selbst soziale Medienkanäle betrieben hat, über die sie Werbung für das Leben im Kalifat gemacht hat.
Die Verurteilte war letztes Jahr in Hamburg festgenommen worden und das Urteil gegen sie, das ist jetzt noch nicht rechtskräftig.
Wann und wie hat diese Frau in Syrien gelebt?
Die Frau soll laut dem Urteil ab 2015 in Syrien gelebt haben. Sie war mit ihren drei Kindern, ihrem ersten Ehemann dahin gefolgt und hat dann in der IS-Hochburg Raqqa gewohnt. Ihr Mann starb aber kurz darauf bei Kämpfen und die Angeklagte, die hat daraufhin einen Freund ihres verstorbenen Mannes geheiratet und das war eben Dennis Kuspert, der in Berlin als Rapper unter dem Namen Desodoc bekannt geworden war. Und er hatte sich schon 2014 dem IS angeschlossen, war auch in mehreren Propagandavideos aufgetreten und stand in den USA auf der Terrorliste.
Und ist inzwischen ja auch verstorben.
Genau, also Kuspert soll Medienberichten zufolge 2018 in Syrien bei einem Luftangriff gestorben sein. Der Angeklagten ist jetzt neben der IS-Mitgliedschaft auch noch vorgeworfen worden, die Fürsorgepflicht für ihre Kinder verletzt zu haben, weil sie die Kinder ja bewusst in ein Bürgerkriegsland, also nach Syrien, gebracht hat. Und die 36-Jährige soll auch Beihilfe geleistet haben zur Versklavung eines 13-jährigen jesidischen Mädchens. Das sagt Helmut Grauer, Oberstaatsanwalt am Bundesgerichtshof.
Im konkreten Fall wurde der Angeklagte nicht zur Last gelegt, an der ursprünglichen Versklavung der jesidischen Volksgruppe sich beteiligt zu haben. Vielmehr lag ihr zur Last, für einen relativ kurzen Zeitraum auf eine versklavte Jesidin aufgepasst zu haben und sich so in das eingefügt zu haben, was der IS dieser Volksgruppe angetan hat.
Ja, wir erinnern uns, das war ganz schrecklich. 2014 hatte der IS mehr als 500.000 Jesiden im Nordirak vertrieben. Schätzungen zufolge ermordeten die Terroristen bis zu 10.000 Menschen. Und tausende Frauen sind vergewaltigt worden und auch versklavt worden.
Viele sind ja auch noch bis heute verschollen. Wann ist die Verurteilte denn nach Deutschland zurückgekommen?
Das war 2016. Sie hatte sich offenbar mit Kuspert zerstritten. Der wollte sich eine zweite Frau nehmen. Die Angeklagte soll dann anschließend in Hamburg gelebt haben und zwar in einem westlichen Lebensstil. Also sie hatte einen Beruf, sie kleidete sich westlich und gab an, sie habe dem IS abgeschworen. Das aber hat das Oberlandesgericht Hamburg doch bezweifelt. Der vorsitzende Richter sagte, noch im Prozess habe die Frau erklärt, der IS habe auch Gutes getan. Zum Beispiel die Infrastruktur verbessert, Straßen begrünt und arme und alleinstehende Frauen versorgt.
Das Oberlandesgericht in Hamburg, das hat heute die Witwe des IS-Kämpfers Dennis Kuspert verurteilt zu 3,5 Jahren Gefängnis wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Waschbären zum Beispiel, die bei uns in Deutschland die Mülltonnen durchwühlen. Oder Kaninchen, die in Australien wirklich eine Plage geworden sind. Es gibt so einige Tiere, die ihren Lebensraum ursprünglich ganz woanders haben, aber sich irgendwann einen neuen erobern und dort dann die Umgebung ganz schön durcheinander bringen. Aktuell zum Beispiel haben die USA wohl ein Problem mit springenden Würmern. Die sind eigentlich in Japan und Korea zu Hause, haben sich in den letzten Jahren aber immer stärker in den USA ausgebreitet. In Deutschland beschäftigt sich unter anderem das Forschungszentrum Senckenberg in Frankfurt am Main mit diesem Thema. Es nennt sich Biodiversität und die Forscherinnen und Forscher dort, die sagen, dass es in den nächsten Jahrzehnten immer mehr von solchen gebietsfremden Tier- und vor allem auch Pflanzenarten auf der Welt geben wird. Allein in Europa könnten es 2500 neue Arten sein in den nächsten Jahrzehnten. Ich habe darüber heute mit Hanno Sebens vom Forschungszentrum Senckenberg gesprochen und wollte von ihm wissen, ob irgendwann mal Koalabären oder Tiger bei uns leben.
Naja, so weit wird es wohl nicht kommen, dass wir solche Arten dann hier haben. Wir haben allerdings eine ganze Spannbreite an ungewöhnlichen Arten hier schon vorkommend, die man sonst auch nicht so erwarten würde. Also hier im Frankfurter Raum oder auch in Köln gibt es eben diese grasgrünen Papageien, die Halsbandsittiche, die auch schon eher tropisch wirken. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es die Emus, eine Population an Emus, das sind Laufvögel, die eigentlich auch eher sehr ungewöhnlich für Deutschland sind.
Woran liegt das denn genau? Also wie kommen diese neuen Tierarten zu uns?
Ein Hauptgrund der Ausbreitung durch den Menschen, also es geht generell gesagt darum immer, dass Arten durch den Menschen in Gebiete gelangen, die sie vorher nie erreicht haben. Und das sind dann häufig sind das dann Bewegungen über Kontinente hinweg, eben zum Beispiel von Nordamerika nach Europa. Die meisten dieser Arten werden durch Handel ausgebreitet. Also wir treiben Handel, wir fahren mit Schiffen umher, wir fliegen aber auch, fahren mit Autos und mit LKWs. Und da können sich eben auch Arten bewusst oder unbewusst dran festsetzen und werden damit darüber transportiert.
Das heißt, es hat weniger damit zu tun, dass sich Tiere einen neuen Lebensraum suchen, wo es vielleicht, weiß ich nicht, für ihre Naturell besser ist, entweder kühler oder wärmer?
Das gibt es natürlich auch, aber das gab es schon immer. Arten breiten sich aus. Das ist auch ganz normal. Das gehört auch zu ihrem Überlebensinstinkt. Also Arten müssen sich auch anpassen und ausbreiten, um überhaupt überleben zu können. Das geht auch in gewissen Rahmen. Also jetzt zum Beispiel im Zuge des Klimawandels werden auch die Winter milder. Das heißt, Arten aus Südeuropa wandern weiter nach Norden, kommen dann eben auch bei uns immer besser zurecht. Aber das sind Arten, die davon ausgenommen sind. Also worüber wir hier sprechen, das sind sogenannte gebietsfremde Arten, die wirklich durch den Menschen von einem Punkt zum anderen gebracht worden sind.
Und welche Auswirkungen kann das haben? Ist das immer eine Bedrohung für heimische Ökosysteme?
Soweit muss es gar nicht kommen. Also in den allermeisten Fällen, also sagen wir vielleicht 90% der Fälle, hat das kaum eine Auswirkung. Wir finden dann neue Arten hier bei uns, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Aber die meisten würde es auch gar nicht auffallen. Und die meisten, allermeisten Arten haben auch keine extremen Auswirkungen dann hier. Es gibt ein paar Arten, die halt dann doch zu ökologischen und ökonomischen Schäden führen können. Das sind Arten, die häufig dann Forst oder Landwirtschaft dann irgendwie Probleme bereiten, wo dann die Landwirte und Forstwirte dann spezielle Maßnahmen ergreifen müssen, um eben ihre Ernte zum Beispiel zu schützen.
Herr Sebens, das ist eigentlich alles schon gesagt, was die invasiven Arten angeht. Das ist eigentlich keine Gefahr oder Bedrohung, oder?
Ja, es gibt natürlich schon Verschiebungen dann auch bei den Arten. Also bestimmte Arten werden schon verdrängt. Es ist eher nicht so, dass Arten wirklich komplett aussterben deswegen. Also nehmen wir es zumindest nicht auf dem kontinentalen Bereich. Das ist eher was, was auf Inseln passiert. Das heißt, es sind allerdings schon deutliche Effekte zu sehen. Eben, also man schätzt zum Beispiel, wenn man jetzt rein die ökonomischen Kosten einschätzt, dass die EU jedes Jahr oder Länder innerhalb der EU jedes Jahr 12 Milliarden Euro kostet, diese Arten entweder zu managen oder irgendwie die Schäden zu reduzieren.
Gibt es denn da schon konkrete Maßnahmen, wie man das verhindern kann, dass Arten, sagen wir mal, den Lebensraum von anderen wegnehmen?
Also die beste Möglichkeit, das zu verhindern, ist wirklich die Kontrolle bei der Einfuhr. Das heißt, bei der Bewegung aus den ursprünglichen Regionen, aus der ursprünglichen Verbreitungsregion hinaus. Wenn man jetzt den Fall des Handels sich anschaut, würde das eben bedeuten, dass man genau darauf achtet, wie Güter verpackt sind. Zum Beispiel Arten können sie auch im Verpackungsmaterial oder in Holzpaletten dann eben festsetzen, dass die eben dann entsprechend behandelt werden. Oder auch, dass eben Schiffe entsprechend dann ausgestattet werden, dass sowas dann minimiert wird. Es gibt solche internationalen Regelungen eben für den Schiffsverkehr, dass das Ballastwasser, mit dem dass Frachtschiffe immer mittransportieren, dass das geklärt wird, damit darüber dann keine Arten ausgebreitet werden. Oder andere Regelungen sind, dass Holzpaletten erhitzt werden, bevor sie eben benutzt werden können, sodass sie quasi dadurch sterilisiert werden.
Springende Würmer stammen eigentlich aus Japan oder Korea. Neuerdings sind sie aber auch in den USA zu Hause. Was wir da an Sachen Tierwanderung in Zukunft noch erwarten können, darüber habe ich mit Hanno Sebens gesprochen. Er kennt sich mit Biodiversität bestens aus. Er arbeitet am Forschungszentrum Senckenberg in Frankfurt am Main.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.